Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. So, nach 360 Folgen müsste man ja annehmen, dass man selber nicht mehr aufgeregt ist, wenn man eine Podcast-Folge aufnimmt. Kommt auch meistens nicht vor, heute aber schon. Ich habe einen Gast am Start, den ich schon lange verfolge. Ich denke, ihr werdet ihn alle kennen. Er prägt die HR-Szene, aber auch darüber hinaus mit verschiedensten Unternehmungen, mit Büchern, mit seiner Beratung. Also es gibt Themen ohne Ende, über die wir jetzt sprechen können. Und einige von euch werden schon ahnen, wer am Start ist. Es ist nämlich Dr. Matthias Meifert. Herzlich willkommen, Matthias.
Vielen Dank, lieber Gero.
Du bist ja wirklich so ein Tausendsasser, so kann man das fast schon sagen. Gelingt es dir eigentlich mal, dich nur längere Zeit mit einem Thema zu beschäftigen oder bist du dann schnell gelangweilt?
Ja, das kommt schon schnell vor, dass ich schnell gelangweilt bin. Alle sagen mir, konzentrier dich und mach mal etwas ruhiger. Gerade auch intern ist das ein großes Thema bei uns. Ich gelte so als der Inspirator, damit aber auch der Stressfaktor für viele, weil ich einfach mal zu viele Ideen, viel zu wenig Zeit habe. Aber ich bin ja auch älter geworden. Also es kommt jetzt schon mal vor, dass ich mich mal wieder fokussiere und gerade auf einen Punkt alles setze. Aber im Moment habe ich gerade so viel wieder Eisen im Feuer, da werden wir vielleicht heute drüber sprechen, dass gerade das mit dem Konzentrieren schwerfällt.
Absolut. Ich wollte gerade sagen, ich höre mir das an, aber wenn man so ein bisschen recherchiert, stellt man ganz schnell fest und man braucht nur das LinkedIn-Profil dafür, dass er doch gerade in letzter Zeit so einiges entstanden ist. Kommen wir gleich drauf zu sprechen. Aber vielleicht erzähl uns doch mal, wie du überhaupt in diesem Themenfeld gelandet bist. Wie bist du überhaupt zur HR gekommen? Wie ist es eigentlich zu der Gründung von HR Pepper gekommen, was, denke ich, nach wie vor dein wahrscheinlich Hauptunternehmen ist? Kannst du aber gleich auch gerne klarstellen. Wie ist das gekommen?
Ja, ich fange mal mit der Frage an, wie bin ich überhaupt in diesem Menschenumfeld gelandet? Ich hatte zu meiner Abiturzeit einen wunderbaren PW-Leistungskurslehrer, der mir die Empfehlung gegeben hat, so Berufsschullehrer wäre was für dich. Ja, so der erste akademische Grad in einer nicht-akademischen Familie. Also ich komme nicht so aus der klassischen Familienlinie, wo nur Juristen, Anwälte und Ärzte um mich rum waren, sondern eben ganz viele auch nicht studierte. Und dann sagte ich, na, dann probieren wir das mal. Und ich habe so angefangen, Banklehre gemacht, dann Wirtschaftspädagogik studiert. Und habe dann gesehen, wie schön es eigentlich ist, mit Menschen zu arbeiten, Menschen zu beglücken. Die Mauer ging auf, dann durfte ich als 21-Jähriger den Führungskräften der Ostsparkasse erklären, der Stadt Berlin, wie unser Wirtschaftssystem funktioniert. Saß da mit kariertem Jackett und Fliege vor diesen Führungskräften, angenagelt an dem Dozentenstuhl, traute es mich kaum aufzustehen, weil ich so aufgeregt war. Und es waren so die ersten Lehrgehversuche, ja, also kaum ausgebildet, frisch Banklehrer abgeschlossen, angefangen Wirtschaftspädagogik zu studieren. Und da bin ich so ein bisschen reingerutscht und mein Arbeitgeber damals, Berliner Sparkasse, die waren so freundlich, mich während dann meines Studiums weiter als Trainee schon zu beschäftigen, war da aus dem Weiterbildung tätig, konnte dann Assessment-Ausbildung genießen, Trainerausbildung. Also es war sehr modernes Personalmanagement, so Anfang der 90er Jahre. Und nach dem Studium bin ich dann sogar dort eingestiegen. Das war die legendäre Bankgesellschaft Berlin. Das war die Bank, von der dann Wovereit irgendwann sagen musste, das Land Berlin ist arm, aber sexy, weil diese Bank hat dafür gesorgt, dass die Kohle wirklich aus der Stadt etwas verschwunden ist durch ihre ganzen Bürgschaften, die abgegeben hatte für diese Bank. Bin deswegen raus aus der Bank und habe mich umgeguckt und dann hatte ich mehrere Angebote, McKinsey, Accenture und Kienbaum und alle haben gesagt, geh zum Großen, komm, da wirst du was. Und dann habe ich mich doch für das kleine Gummersbach entschieden und habe angefangen, wirklich in dieser menschenorientierten Welt zu arbeiten. Lange Zeit bei Kienbaum, 16,5 Jahre. Und dann, wie das so ist, ich habe immer viel probiert, viel mich auch als selbstständig gefühlt und dachte, jetzt müsste eigentlich mal die Zeit kommen, dass man auch mal selber gründen kann. Und so war es dann 2012 auch. Mit einem Kollegen habe ich die Gründung gewagt. Zwei Assistenten, zwei Partner und 700 Quadratmeter Bürofläche. Das war sozusagen die Gründungsformation. Sehr mutig, würde ich sagen, im Nachhinein. Wahrscheinlich hätte man es etwas kleiner angehen können. So.
Aber war das schon die jetzige Lokation?
Ja, ja, das war die Familie, die war mal, sieht ihr in den Bildern, so, und die war natürlich auch so identitätsgebend, ne? Dieses Dingens, die Remise, dieser Berliner Hinterhof, der aussieht wie, wie so ein Harry-Potter-Schlösschen, da konnten wir dann schnell dieses Hoffest entwickeln, wo wir davor tagen, das hat einen ganz besonderen Fluidum und wir haben jetzt nur im Vorderhaus diverse Flächen dazu gemietet, aber das war die Gründungsformation. Und das hat uns auch sehr gefreut, dass wir diese Fläche da haben konnten. Trotzdem war das auf Wachstum sofort angelegt. Ne? Wir hätten jetzt nicht da mit 700 Quadratmeter sitzen können, ohne großen Wachstum als Organisation.
Absolut. Aber wer schon mal da war, der kann es verstehen. Ich war ungefähr vor einem Jahr das erste Mal bei euch. Also auch erst relativ spät und war vollkommen geflasht davon, muss ich echt sagen. Also von den Räumlichkeiten und von dem Hof, den ja viele kennen, die hier zuhören. Insofern total verständlich, dass ihr dieses Risiko eingegangen seid. Aber auch interessant, da warst du ja auch nicht mehr 25, als du dich selbstständig gemacht hast, ne?
Nee. Also dieses klassische Fail und wieder aufstehen und lernen und jeder muss dreimal ein Startup in Sand gesetzt haben, war irgendwie nicht so eigentlich die Zielsetzung, weil ich war 45 zu dem Zeitpunkt, bin jetzt 55 und mein zweiter Sohn war gerade frisch geboren. Also das war auch schon so, auch wieder rückwärts geguckt, naja, sehr mutig, denn normalerweise, ich meine Familie gefragt habe, alles Beamte in der Familie, die haben mir dann geraten, bleib mal lieber bei der Kienbaum, bleib mal lieber bei was Anständigem, was Ruhigem, so. Und man muss ja auch sagen, Unternehmer sein ist ja nicht jeden Tag immer nur ganz entspannt, ne? Also immer ist ja irgendwas und das muss man auch wollen, aber das hat sich ja eben sehr gut angelassen und ja, du hast recht, ich war nicht der Jüngste, die Haare sind auch grauer geworden seitdem.
Naja gut, das wäre vielleicht auch so passiert, denke ich mal. Lass uns doch mal kurz noch bei HR Pepper verweilen. Ich würde dann gerne noch zwei weitere Stationen kurz abklappern und dann vielleicht auf was Inhaltlicheres kommen. Wo steht ihr heute mit HR Pepper? Ihr transformiert Organisationen wirkungsvoll, so steht es auf der Webseite. Was sind so die Kernthemen, mit denen ihr euch jetzt im Jahr 2024 eigentlich so rumschlagt?
Ja, also wir sind gestartet und wie das so ist bei jungen Firmen, da muss man erstmal auch nachweisen, dass man es kann. Ne? Wir haben gespürt, die ersten Einkäufe und Beauftragungen waren eher kleinteilig. Mal hier ein Workshop, mal da ein kleineres Projekt. Mittlerweile begleiten wir größere Transformationen in Organisationen. Die können in der HR-Funktion sein, die können aber übergreifend sein. Die können nur getrieben sein von der Frage des Leaderships oder die können aber auch wirklich ins Businessmodell gehen. Wir organisieren uns nach 4 Offering-Lines heutzutage. Eine ist Organisationsentwicklung, das andere ist Leadership-Entwicklung, das dritte ist Personaldiagnostik und das vierte ist diese Core-Funktion, die mit dem HR zusammenhängt, eben HR-Transformation. Mhm. Das Ganze binden wir zusammen, um dann eben entsprechend mit unseren Instrumenten und Methoden zu intervenieren. Wir haben einen sehr starken evidenzbasierten Ansatz. Wir versuchen schon hinzugucken, was die Wissenschaft dazu sagt. Wir wissen aber, dass Wissenschaft auch zum Teil nachläuft. Also gerade die ganze Agilisierung, die jetzt auch schon wieder ein paar Tage alt ist, ist noch nicht so gut beforscht wie beispielsweise andere Effekte aus den 80er und 90er Jahren, sodass wir da auch in einer gewissen Spannung sind. Aber wir versuchen wirklich immer hinzugucken, gibt es Meta-Analysen, die uns da handlungsleitende Empfehlungen geben? Und gerade in diesen Tagen, ich habe selber über Bindung promoviert, ist das ganze Thema ja auch spannend, weil die Dinge verändern sich. Die klassischen Commitment-Konzepte beispielsweise der 80er und 90er Jahre sind heute im Fluss und in der Entwicklung. Das sind so die Themen. Wir sind mittlerweile 60 Kollegen zusammen, haben 120 im Netzwerk und sind immer mit Wachstumsraten über dem Markt unterwegs, was uns freut. Aber was natürlich bei der Größe genau die Probleme bringt, wie jede größere Organisation sie hat, nämlich wir müssen alles nachziehen, professionalisieren, Strukturen schaffen. In diesem Jahr ist das ganze große Jahr der Digitalisierung. Jetzt wird alles auf digitale Prozesse gezogen. Das macht großen Spaß, aber hat auch kulturelle Herausforderungen.
Da werden wir gleich nochmal anknüpfen. Lass uns mal kurz noch zwei weitere Betätigungsfelder anreißen, die du hast. Vielleicht The Excellence Circle passt vielleicht ganz gut jetzt an der Stelle. Da seid ihr zusammen unterwegs mit anderen inhabergeführten Beratungen, ne?
Also die Frage ist ja bei jeder Unternehmensberatung dieser Größe, bist du Boutique in der Nische unterwegs oder kannst du auch große Mandate bedienen? Und wenn ich sage, wir machen große Transformation, dann kommen wir immer an der Frage ja vorbei, haben wir genug Women und Manpower an Bord, um diese Transformation zu gestalten? Und da gab es eine Günstigkeit, dass ein Kollege, Armin Iskander heißt der, so ein Netzwerk von Beratungen gegründet hat, wo wir lose miteinander im Austausch sind, uns über Erfahrungen mal unterhalten, wo wir letztendlich einfach von Gründer zu Gründer uns einfach über die Themen des Alltags austauschen. Und 7 aus der Runde fanden sich so sympathisch, dass sie gesagt haben, naja, warum eigentlich nicht? Wir sind synergetisch miteinander, wir haben ganz unterschiedliche Offering-Bereiche, wollen wir nicht miteinander mehr im Markt wirklich kooperieren? Wir haben dann angefangen, Kooperationen zu machen, gemeinsame Angebote zu schreiben, gemeinsame Projekte zu machen. Und dann haben wir gesagt, wäre es nicht gut, das wirklich zu verdinglichen und nicht nur so eine lose Kooperation zu haben, sondern wirklich mit einer Rechtsform zu unterlegen? Und wir haben dann die Mühen auf uns genommen, das ist kein trivialer Prozess, kann ich sagen, eine Genossenschaft zu gründen. Also wir gingen durch die Prüfungsbehörden, ich musste als einer der Vorstände ein Führungszeugnis einreichen, dass ich keine Vorstrafen habe, also so richtig großes Kino. Und wir sind jetzt mittlerweile eingetragene Genossenschaft und agieren zusammen im Markt und versuchen jetzt aus der Haltung auf die Einkaufsabteilung zuzugehen, der größeren Organisation zu sagen, es gibt eine Alternative zu den Big Four oder den großen Strategieberatungen, nämlich Beratung mit Herzblut des Mittelstandes, aber auch in der großen Losgröße. Und das ist das Leistungsversprechen, was der Excellence Circle letztendlich bietet.
Spannender Ansatz. Herzlichen Glückwunsch zur ganz frischen Gründung. Ist, glaube ich, diesen Monat erst passiert, oder?
Ja,
also offiziell. Also insofern, das nur als Snapshot. Ein weiterer Snapshot noch, der aber auch untermauert, dass es so ganz ruhig in den letzten 2-3 Jahren bei dir eben nicht war, ist dann auch die Plattform Thanks Coach. Vielleicht kannst du uns da auch nochmal kurz aufschauen und dann sprechen wir noch ein bisschen mehr über HR 2024.
Also ganz jung ist die Plattform Thanks Coach gar nicht, sondern die geht zurück auf die Gründungsphase von einem der großen Marktteilnehmer CoachUp. Unser Hauptinvestor damals, Tobias Pusch, der war gerade im Krankenhaus und bekam Nachwuchs und hat von, so geht die Geschichte, hat sozusagen aus dem Kreis, also fast zumindest, den Pitch vor den Sommerbrüdern gehalten zum Thema, ob er nicht eine große Finanzierung bekommt. Damals waren sie nicht so überzeugend wie die CoachUps, deswegen hat CoachUp die Finanzierung bekommen. Hätten wir sie bekommen, wären wir vielleicht die ganz Großen schon heute im Markt, aber so lange geht die Geschichte zurück. Wir unterscheiden uns schon erheblich von den anderen Marktteilnehmern, weil wir eben ganz bewusst verbinden unsere Plattform. Also darüber kann man sehr bequem Coachings buchen und in Echtzeit eben sich coachen lassen. Wir unterscheiden uns da sehr, weil wir uns eben verbinden mit unserem Hauptoffering. Also in großen Transformationen bauen wir diese Leistung ein. Und wir haben eben einen sehr hohen Qualitätsanspruch an uns selber. Die Coaches sind wirklich handverlesen. Das sind Top-Coaches, die für uns arbeiten. Wir wollen uns da bewusst absetzen. Um vielleicht mal so ein Bild zu machen, jeder hat schon mal Ryanair erlebt, weil er glaubte, er muss da irgendwo hin und es ist etwas günstiger. Aber wenn man ehrlich ist, wenn man sich aussuchen könnte, jeder mit einer Qualitäts-Airline. Und so würde ich es auch sehen. Man kann natürlich mit Ryanair sich coachen lassen, aber wir fliegen gerne auch mit Business-Class-Seats durch.
Schöne Formulierung. Und damit ist aber auch klar, was ihr da macht und smart, das mit dem HR-Pepper-Geschäftsmodell zu verknüpfen an der Stelle, weil Coaching-Bedarf entsteht natürlich bei Transformationsprozessen. Alright, hätten wir das geklärt, waren jetzt nur einige Snapshots aus dem aktuellen Leben von Matthias Meifert. Kommen wir mal zu dem inhaltlichen Thema. Was mich eigentlich seit einiger Zeit schon so beschäftigt, ist, ich sag's mal so, Old HR versus New HR. Was meine ich damit? Wir kommen aus Jahren, wo New Work mit all den Facetten durch die und über die Dörfer getrieben wurde. Dann kam die Pandemie, hat das digital absolut unterfeuert. Wir haben gemerkt, Stichwort Demografie, dass auf einmal aus dem Fachkräftemangel ein Arbeitskraftmangel wird. Ja, und dann kam der Ukraine-Krieg mit all den Folgen und hat das erstmal in der öffentlichen Wahrnehmung etwas abgefedert. Nicht total. Wir sind ja beide alt genug, um die Krisen 2009 und 2022 miterlebt zu haben. Damals ist erstmal gar nichts mehr passiert in Richtung Recruiting. Das ist heute anders. Heute ist das deutlich individueller, je nach Unternehmen. Ich würde gar nicht sagen je nach Branche, sondern eher nach Unternehmen, ob die Unternehmen kapiert haben, dass man langfristig über Mitarbeitende nachdenken muss oder eben nicht. Die, die das langfristig tun, rekrutieren auch weiter. Und gleichzeitig erlebt man am Markt, im Arbeitsmarkt, dass Unternehmen versuchen, die Leute aus dem Homeoffice wieder zurückzuholen in die Büros, dass New Work auf einmal nicht mehr der heiße Scheiß ist, sieht man an diversen Stellen. Jetzt ist vom Saulus zum Paulus und dann wieder zum Saulus zurück irgendwie eine schwierige Agenda, wenn man nachhaltig Erfolg haben möchte. Wie guckst du auf das Thema?
Ja, wie ich eingangs gesagt habe, ich bin ja alter Lehrer und als Wirtschaftspädagoge habe ich mit Freude empirische Studien zum Lehrerverhalten auch gelesen. Und da gibt's eine wirklich sehr, sehr profunde Forschung zur Frage, wie gehen Lehrende um, wenn die Klasse laut wird? Und wenn man im Normalzustand einen Lehrenden befragt, was machst du, wenn die Klasse laut wird, wird derjenige ganz viel Strategien beschreiben können, von Stimme absenken, durch den Raum gehen, sich anders räumlich positionieren, unkonventionelles Verhalten zeigen, andere Sprachbilder zu benutzen. Also eine riesen Bandbreite. Wenn man empirisch guckt, was machen Lehrende draußen im Stress, in der Realität, dann brüllen sie. Und ich glaube, so ein bisschen übersetzt über unsere Businesswelt, dann sehen wir das. Wir haben es nicht durchgängig. Du hast vollkommen recht. Wir haben da große Unterschiede im Markt, auch wie differenziert reagiert wird. Aber wir haben es häufig mit diesem sehr archaischen Reflex zu tun. Kommt Krise, geht's wieder in Top-Down-Entscheidung, ziehen wir Budgets wieder an, dann müssen wir mal wieder der Organisation die Hammelbeine langziehen, dann müssen wir wieder individuelle Ziele machen, dann ordern wir die Rückkehr aus dem Homeoffice ins Büro wieder an, dann ist Empowerment zwar nett, aber ganz ehrlich, dann muss man mal auch wirklich genau hingucken. Da wird Controlling nicht als Entwicklungscontrolling gesehen, sondern als Kontrolle, weil ich vertraue dir einfach nicht mehr. Diese Tendenz sehe ich auch als eine Reaktion auf entsprechend die Krisenmuster. Auf der anderen Seite, du hast es angesprochen, haben viele gelernt, dass wir da draußen einen Arbeitsmarkt haben, der auch mit anderen Erwartungen auf Organisationen zukommt. Ich will jetzt gar nicht sagen, die eine Generation oder die andere Generation, nee. Sondern ich kann es durchweg sagen. Ja. Alle haben eine andere Erwartung an Arbeit, an Qualität von Arbeit, an so lasse ich mich halt nicht mehr behandeln, ich will anders behandelt werden, sodass das gerade auch ein gewisser, ich will nicht sagen Kulturkampf, aber ein Nivellieren der Pole ist, das ganz klassische, wir machen ja mit Carsten Schermoli einmal im Jahr die New Work Studie, das ganz klassische New Work im Sinne von Empowerment, Freedom des Einzelnen, Emanzipation des Einzelnen, ist etwas rückläufig. Viele Artefakte sind noch da, aber wir müssen halt aufpassen, dass das nicht verkommt, auch zu so einem reinen Etikettenschwindel, dass wir sagen, ja, wir haben jetzt auch irgendwie den Kicker und wir haben irgendwie das Großraumbüro, aber am liebsten ziehen wir die Tische wieder auseinander und stellen die Schallwand zwischen uns, dass wir alleine sitzen. Also da sind wir, glaube ich, in spannenden Zeiten. Angesichts des Innovationsbedarfs in diesem Land sind Empowerment-Konzepte und Selbstorganisationskonzepte einfach nicht wegzudenken. Und ich denke schon, alle Organisationen, die das für sich erkennen, setzen da auch nach wie vor drauf. Nichtsdestotrotz ist die Tendenz erkennbar, dass auch sehr prominente Beispiele eher wieder in die alten Muster zurückklappen an der Stelle.
Ja, absolut. Was ich mich an der Stelle frage, das ist ja erstmal auch verständlich. Ja, wenn man selber CEO ist, muss man schon sehr genau immer reflektiert auf das eigene Verhalten gucken, um nicht auch in solche Muster zu verfallen, wenn es mal ein bisschen enger wird. Ne? Und dann kann man sehr dankbar sein, wenn man es selber merkt, oder dankbar, wenn man nett darauf hingewiesen wird. Aber am Ende steht da ja immer Angst eigentlich dahinter. Ne? Und der richtige Weg wäre eigentlich, sich von dieser Angst zu befreien und sozusagen genau den anderen Weg zu gehen und sagen, jetzt erst recht Vertrauenskultur und nicht Misstrauenskultur, weil sich Menschen das natürlich merken. Und wenn die Zeiten wieder besser werden und der Arbeitsmarkt dann entsprechend noch mal deutlich attraktiver für ArbeitnehmerInnen wird, als das 2018 bis Ende 2021 schon der Fall war, dann erahnen wir ja schon, was passieren wird. Die Leute werden mit den Füßen abstimmen.
Ja, absolut. Also ich glaube, in der mittleren Frist sowieso, aber auch in der kürzeren Frist. Ne? Wenn wir sagen, und die Forschung ist ja wirklich erdrückend positiv, dass Psychology Safety relevant ist für wirklich produktives Verhalten von mitarbeitenden Organisationen, dann ist alles dieses Eingreifende, dieses sehr stark wieder zu unterstellen, die machen es ja nicht alleine, die Execution-Qualität ist schlecht, deswegen muss ich eingreifen, deswegen muss ich andere dazu bringen. Dann führt das ja alles dazu, dass ich eher wieder beginne, Angst zu sehen oder wieder Misstrauen auszubreiten. Und das ist halt eine gewisse Ambivalenz, die da drin steckt. Mhm. Wenn ich selber spüre, ich bin nicht zufrieden mit den Ergebnissen und ich dann eingreife, dann nehme ich halt diesen Vertrauensraum. Es ist halt gerade in diesen Tagen total schwierig, diesen Raum zu halten und zu sagen, es bleibt wichtig für unsere Innovation, viele Ideen zu haben. Es bleibt auch wichtig, Fehler zu machen. Und gleichzeitig im Sinne einer ambidextrinen Führung müssen wir halt auch schauen, dass eben in den Effizienzbereichen trotzdem mit einer hohen Effizienz auch gearbeitet wird an dieser Stelle. Und diese Balance ist unterschiedlich, aber wir sehen es ja auch, prominentes Beispiel Bayer, die gehen da drauf und wollen Führungsebenen abschaffen, wollen ganz andere Art der Zusammenarbeit gerade in diesen Tagen einziehen, während andere, weiß ich, SAP beispielsweise, zumindest durch die Presse geht, damit, dass sie eher in traditionellere Muster wieder gehen. Ja, also eigentlich konträre zu dem, wo die Geschäftsmodelle eigentlich herkommen.
Ja.
Ja, und das ist, wie du sagst, ich glaube, es ist hochindividuell, auch von Persönlichkeit des CEOs und Board. Und ich erlebe das selber, ich begleite ja einige Top-Boards so in den inneren Verfassungsprozessen. Das hängt wirklich sehr davon ab, wie stark ein CEO in der Lage ist, diesen Raum zu halten und diese Angst, von der du sprichst, auch wirklich auszuhalten. Gegen seine Stakeholder, gegen Shareholder, gegen Aufsichtsräte, gegen letztendlich alle, auch große Strategieberater, Senior-Partner, die dann einwirken und sagen, da musst du mehr rein, da musst du deine Schraube anziehen. Und das ist eine Herausforderung in diesen Tagen.
Damit wir nicht missverstanden werden, oder du widersprichst mir einfach, auch vollkommen in Ordnung. Das bedeutet ja nicht, dass man da, wo es notwendig ist, Veränderungen herbeiführt. Ne? Also es ist jetzt von mir aus gesehen kein Plädoyer, sozusagen nicht drüber nachzudenken, ob man an bestimmten Stellen das Unternehmen sozusagen justiert, was auch durchaus mit Personalfreisetzung zusammenhängen kann. Und gleichzeitig stellt man an einer anderen Stelle Leute wieder ein. Das ist ja auch so ein Thema, was an vielen Stellen, glaube ich, unumgänglich ist. Guckst Absolut. Du da auch so drauf? Genau, also es geht eher darum, wie klar man das erklärt, warum Dinge passieren.
Wie klar man es erklärt und ob man sich nicht verführen lässt, auch den anderen Bereich der linken Hand, wenn man es mal als Beispiel nimmt, wo innoviert wird, genauso dann zu führen.
Ja.
Also das ist die große Gefahr. Ich meine, wenn wir die Medienlandschaft gucken, da bist du ja Experte. Wir haben da es zu tun mit Bereichen, die ganz tolle Streaming-Formate entwickeln, ganz tolle Media-Produkte entwickeln und so weiter. Die sind ganz anders zu führen als die printproduzierenden Druckereien, die nun dummerweise immer weniger Geschäft auch haben. Oder wir haben irgendwann nochmal wirklich die Renaissance des Prints, ja, kann ja auch passieren, wie bei den LPs. Dann kommt das wieder. Aber die sind anders zu führen. Und da haben wir eher das Thema, dass wir tatsächlich Personal eher abbauen müssen. Ja. Ich bin aber bei der Frage der kulturellen Gesamtwirkung.
Ja, also, ja,
was
genau
will ein CEO eigentlich stehen mit seiner Agenda? Mhm. Will er also mehr Vertrauen wagen? Oder will er eigentlich sagen, eigentlich bin ich der einzige Schlaue in dieser Organisation. Ich sage jeden Tag, dass es nicht reicht.
Ich habe so einen Satz im Kopf und da würde mich deine Meinung total zu interessieren. Wenn mich jemand fragt, wie Fürsten oder was macht für dich eigentlich gute Führung aus, da kann ich jetzt ganz viel sagen, aber was ich auf jeden Fall persönlich immer sage, eine gewisse Berechenbarkeit. Also, dass sozusagen die Mitarbeitenden wissen, sie können sich darauf verlassen, dass man eine Haltung hat, die immer eine Relevanz hat und wo man dann Dinge erklärt, auch wenn sie unangenehm sind, aber so erklärt, dass es jeder nachvollziehen kann und nicht aus heiterem Himmel auf einmal Dinge passieren, mit denen man überhaupt gar nicht gerechnet hat. Ne?
Also Berechenbarkeit, Transparenz und ich würde in meiner Sprache auch häufig sagen, auch den Raum zu halten für Verantwortung. Ne? Weil dieser Reflex, den ich häufig sehe, dass der CFO dann sagt, ich muss jetzt eingreifen, weil das und das passiert, Wir haben es ja meistens und eigentlich immer mit sehr vernunftbegabten Wesen zu tun, die da auf Bereichsvorstandsebene sitzen oder Bereichsleiterebene. Es ist ja nicht so, dass da Menschen sitzen, die wir gerade von der Schule abgeworben haben, aus dem Gymnasium, von der 12. Klasse, um dann zu sagen, mach den Job. Deswegen also wirklich ernst zu nehmen, dass da Menschen sind, die wirklich aus bestem Wissen und Gewissen heraus agieren, das ist, finde ich, so bedeutsam, auch in einer Phase der Krise. Mhm. Auch zum Beispiel zu beteiligen, zu sagen, wir stehen vor Cost-Cutting. Freunde, helft mir, was ist eure Antwort darauf? Wie sieht die Antwort darauf aus? Ich glaube, dann kriegt es auch mehr Energie in der Durchsetzung.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Wie ist das überhaupt bei euch selber? Also das ist jetzt vielleicht eine etwas delikate Frage, so wie ich dich einschätze, aber irgendwie auch nicht. Ihr seid ja eine Organisation, die Holokratie hochhält, also durchaus eigentlich von dieser ganzen Teilhabethematik New Work habt ihr euch eine fette Scheibe abgeschnitten oder das selber halt so umgesetzt. Wie fühlt sich das denn für euch gerade an in diesen Zeiten?
Also 2017 eingeführt, also ist jetzt nicht so, dass wir das mal einmal nur ausprobiert haben und gleich wieder abgeschafft haben, sondern wir machen es seit 2017. Als gelernter Banker war ich jetzt nicht derjenige, der da Hurra als Anfang geschrien hat, endlich Hierarchie und endlich irgendwie Status abschaffen. Ja, also ganz ehrlich, ich habe mal angefangen, meine berufliche Welt mit 3 Taillen Anzügen und Manschettenknöpfen. Das war so mein Ideal. Deswegen auch eine große Lernreise für mich dahin. Es gibt ganz viele Momente, wo mich die Organisation in dieser Art und Weise, wie wir arbeiten, überrascht, positiv. Also gerade, wo Covid losging, wie schnell wir adaptionsfähig waren. Wir haben keine Delle im Umsatz gehabt, obwohl wir da wirklich auch zugemacht haben, wie alle unsere Lokale. Alles prima. Wir haben wir heute gerade auch eine Diskussion auf einer anderen Konferenz gehabt. Wir haben auch Schmerzen in der Selbstorganisation, das will ich nicht verhehlen. Das ist das ganze Thema Effizienz, ne? Also sind wir auch in den Gremien, in den Entscheidungen schnell genug? Da haben wir sehr viel in den letzten Jahren professionalisiert, mit klaren Agenden, mit wirklich sehr formalen Entscheidungsregeln. Und auch wirklich trainiert, dass Menschen dann in diesen Rollen auch scharf agieren. Also nicht der Mensch agiert, sondern die Rolle agiert. Und das müssen wir uns immer wieder bewusst machen. Ja. Das andere ist natürlich, und das macht meine Rolle besonders delikat, am Ende hafte ich für alles. Ich bin Organ. Deutsche Governance kennt halt nicht, jo, das ist alles hologratisch da irgendwo runter delegiert, sondern am Ende muss ich schon wissen, wenn wir irgendwie Fehler größerer Art in der Governance machen würden, das muss ich darauf aufpassen. Das ist halt genau diese Mikromanagement-Ambivalenz. Dann, wenn es besonders wichtig ist, auch hinzugehen, reinzugehen, nachzufragen, im strengen Modellsinne dürfte ich das nicht, weil der Rolleninhaber dürfte ja in seiner Autonomie die Rolle füllen. Und das ist auch so on the long run als Gründer von so einer Organisation so die größte Herausforderung, immer wieder auch hinzugucken und zu sagen, das wird gut. Und auch im Zweifel den Qualitätsanspruch immer wieder auch zu adjustieren. Ich höre schon das Feedback, wir hatten uns eingangs mit dem Thema irgendwie Tausendsasser. Bei dir ist immer nie fertig. Bei dir kann es nicht gut genug sein. Da sage ich, jupp, das ist auch so, weil mit diesem Gutsein und fertig sein, dann ist, glaube ich, Minimum Füße hochlegen, wenn nicht sogar eher dauerhaftes Füße hochlegen gemeint. Ich kann nicht eine Organisation begleiten oder selber erleben, ohne nicht permanent zu denken, können wir das nicht noch ein bisschen hier besser machen, so besser machen und so weiter. Finde ich persönlich ganz große Spannung. Ist für Menschen, die nicht so gepolt sind und nicht in dieser Rolle arbeiten, aber auch Stress. Das ist mir durchaus bewusst.
Ja, klar. Aber ich glaube, das ist vielen Gründern, UnternehmenslenkerInnen zu eigen. Also genau dieses weiterdenken, weitertreiben, besser machen, sonst wird man diese Rolle ja nicht machen. Das wird einen ja dann selber nicht gerade mit Glück und Zufriedenheit erfüllen.
Ja, zum einen und zum anderen die Sorge um Zukunft. Ne? Also mich treibt, also es ist ja gar nicht so, dass das mich sorgt, ob ich irgendwie die 3 Euro damit verdiene, sondern es ist ja gerade auch seit Covid habe ich das Gefühl, eine wahnsinnige nochmal Verdichtung unserer Content-Arbeit eingetreten. Jeder hat jetzt ein Buch geschrieben. Ne? Früher warst du unique, hast ein Buch geschrieben als Berater. Wow, warst einer von wenigen. Jetzt hat jeder Zeit gehabt, ein Buch zu schreiben. Jeder hat einen Podcast aufgesetzt, jeder hat eine Filmsequenz, jeder ist bei LinkedIn fett dabei. Also alle sind KI-Experten auf einmal über Nacht geworden. Alle sind Sustainability-Experten. Ne? Alles ist zeitgleich. Also wir haben schon Riesenbedarf, auch uns immer inhaltlich weiterzuentwickeln als Organisation.
Das ist auf jeden Fall so. Und gleichzeitig Weiterentwicklung Aber mein Credo ist auch irgendwo ein bisschen Beharrlichkeit. Also mal schauen, wer von all diesen selbsternannten ExpertInnen eigentlich in 3 Jahren noch am Start ist. Und ich bin da eigentlich eher Dauerläufer, ne? Also sehe dann eher die Langfristperspektive. Und wenn einem das Spaß macht, was man so tut, dann kann man daran immer fröhlich weiter rumfeilen und das verbessern, ne? Also das ist so meine Erfahrung auf jeden Fall.
Absolut. Das ist ja auch der Grund, warum wir immer noch HR Pepper heißen. Die Debatte war schon immer, sind wir wirklich eine HR-Beratung? Wollen wir das HR nicht mal längst wegstreichen? Wollen wir nicht einfach nur Pepper heißen? Da gibt es nur eine große Problematik in dieser Stadt, wo ich herkomme, in Berlin, gibt es einen großen Investor, der heißt Pepper, also die Familie Pepper, und dann hätten wir da so ein kleines Problem. Aber das zeigt einfach auch unsere Beharrlichkeit zu sagen, wir bespielen das aus dieser People-Perspektive, ohne dass wir uns nur als reine HR-Beratung verstehen, sondern als Transformationsberatung an der Stelle. Ne?
Super, das ist auch in dem Talk jetzt total gut rübergekommen. In Anbetracht der viel zu knappen Zeit für dieses spannende Gespräch, schon die letzte Frage von mir. Saatkorn hat so den Claim Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Das soll dieser Podcast bestenfalls ein bisschen mitbringen. Ich glaube, da waren schon viele inspirierende Themen gerade dabei. Aber gibt's irgendwas, was dich selber in letzter Zeit inspiriert hat?
Ja, ich würde vielleicht 2 Antworten versuchen. Eine Antwort waren die ganzen Kollegen, die mich damals dazu gebracht haben oder mit denen ich dieses Betriebssystem entwickelt habe. Die haben mir wirklich die Augen geöffnet dafür, was Menschen in Organisationen auch wirklich können. Also das war jetzt Lalu und das waren die Augenhöhe-Kollegen, aber es waren auch ein Christian Völkel, eine Anna Haker und viele andere, die wirklich mich da wirklich inspiriert haben. Und das andere ist eine Buchlektüre aus neuerer Zeit. Das heißt im Grunde gut von Rutger Bergmann, ein glaube ich, Holländer, wenn ich es richtig im Kopf habe, der die ganzen psychologischen Experimente, die uns immer vor Augen geführt werden, um zu zeigen, wie schlecht der Mensch eigentlich ist, also Milgram-Experiment und diverse andere, der sie einfach wirklich mal genau sich angeschaut hat, um zu zeigen, der Mensch ist gar nicht so böse und so schlecht, wie das vielleicht Thomas Hobbes früher behauptet hat mit seinem Der Mensch des Menschen Wolfs, sondern ganz im Gegenteil, wir können auf ganz viel Positives setzen. Und das ist ganz viel mein Credo für meine Company auch. Wir versuchen halt wirklich, uns im Positiven auch zu sehen. Bei allem, was mal passieren kann in so einer Organisation, da gibt es von bis Geschichten zu erzählen. Aber wenn wir uns darauf konzentrieren, dass am Ende alles gut ist, dann ist auch am Ende alles gut.
Ich finde das ganz toll, dass du das so sagst. Das hat auch ganz viel, finde ich, mit einer Haltung zu tun. Also wie man das Leben und andere Menschen eigentlich sieht. Und natürlich kann man immer denken, oh Gott, werde ich jetzt betrogen, hintergangen etc. pp. Oder gehe ich erstmal davon aus, dass das normalerweise nicht passiert. Hat übrigens sehr viel auch mit Führung zu tun, nach meinem Dafürhalten, und schließt so ein bisschen den Kreis zum Thema Vertrauens- und Misstrauenskultur. Gut, ich sage erstmal danke, dass du dir eine halbe Stunde Zeit für Saatkorn genommen hast. Mir hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir mit all deinen Aktivitäten weiterhin viel Spaß und Erfolg und freue mich, wenn wir uns irgendwann mal wieder in Real Life begegnen.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für das gute Gespräch, lieber Gero.
So, das war's mit dieser Saatkorn-Podcast-Episode. Ich habe aber noch kurz 2 Tipps für dich. Und zwar einerseits das Embrace Festival 2024. Ich bin gerade dabei, das ganze Programm zusammenzustellen. Das Motto wird sein Embrace Tech, Data and Purpose to Recruit and Retain. Und es gibt wieder massenweise Case Studies, coole Gäste, coole Keynotes, ein volles Programm, was den Namen Festival wirklich verdient hat, am 5. und 6. Juni in Berlin. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns da sehen. Tickets gibt es ab sofort. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und gleichfalls in den Shownotes findest du auch den Link für den Saatkorn-Newsletter. Jeden Sonntag gibt es da die volle Packung Recruiting, Retention und HR Tech. Das Ganze natürlich kostenlos, gespickt mit allem Content, mit Podcasts und oft auch mit Verlosungsaktionen. Und auch den Link gibt es in den Shownotes. Und jetzt ist das Werbeprogramm auch vorbei und ich sage einfach bis bald.